wie ist eigentlich die Welt entstanden? Und hier wird dann irgendwann dargelegt, dass es ein Eines gab, das ist auch EK, also das Zahlwort 1, ein Eines, aus dem dann durch den Wunsch zu werden oder durch den Wunsch sich zu vervielfältigen, alles entsteht.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir arbeiten uns hier jede Woche durch die Philosophie-Geschichte. Ab und zu gibt es auch Interviews zu aktuellen Veröffentlichungen oder Fragestellungen. Und in den nächsten Wochen wird es um das antike Indien gehen. Wir haben uns ja schon so ein paar antike Hochkulturen angeschaut. Iran, Mesopotamien, Ägypten zum Beispiel. Und Indien darf da natürlich nicht fehlen, so ein bisschen, ne, gehen wir chronologisch dadurch und Indien ist ja ganz, ganz früh mit dabei durch die Veden. Und über die Veden werde ich in dieser Folge sprechen mit Karin Steiner, die sich damit besonders gut auskennt. Das sind die ja ältesten indischen Texte, die es gibt, aber die wurden erstmal nur mündlich übertragen und erst viel, viel später aufgeschrieben. Ich wollte aber, bevor dieses Gespräch jetzt losgeht, noch einen ganz kurzen mini-historischen Überblick geben, weil wir dazu gar nicht so ausführlich gekommen sind in der Folge, wo wir uns überhaupt befinden, worum es in den nächsten Folgen gehen wird. Indien, wisst ihr sicherlich, ist ein Land in Südasien, vom Gebiet her sehr groß, das siebtgrößte Land der Welt und sogar aktuell das bevölkerungsreichste Land der Welt, knapp vor China. Und Indien hat diesen Namen, auch den wir heute noch benutzen, vom Indus, das ist ein Fluss, der durch das Land geht, heute gar nicht mal so zu großen Teilen durch Indien, also ganz im Norden ein bisschen, hauptsächlich durch Pakistan. Diese Länder wurden ja nach der Unabhängigkeit getrennt. Und im antiken Indien folgen zwei Phasen aufeinander, die für uns jetzt wichtig werden in der nächsten Zeit. Und die erste Phase, das ist die Indus-Tal-Kultur, also eine Kultur, die sich am Indus, an diesem Fluss in Nordindien, in Pakistan, damals angesiedelt hat. Und das weiß man noch gar nicht so lange. Das weiß man seit ungefähr 100 Jahren. Also 1920 wurden in Pakistan dann erst Ruinen entdeckt. Man hat herausgefunden, aha, hier gab es schon eine Hochkultur. Hier gab es schon eine Kultur, die Städte hatte mit so Gitterstraßen, mit Kanalisationssystemen und so weiter. Und auch schon eine Schrift. Und das Interessante ist, diese Schrift der Indus-Tal-Kultur ist bis heute nicht entschlüsselt. Also man ist sich einig, dass das wohl eine Schrift ist, aber bis heute weiß man nicht ganz, was diese Textstücke, diese Siegel, die man gefunden hat, bedeuten sollen. Bei der Indus-Kultur sagt man, die hat so etwa 2800 bis 1800 vor Christus existiert. Dann ist die untergegangen. Es ist nicht ganz klar, warum das passiert ist, ob es an klimatischen Bedingungen lag, woran das lag, aber die hat dann irgendwann nicht mehr stattgefunden. Und dann gibt es ein anderes, ganz wichtiges Datum, bei dem man als Deutscher immer so ein bisschen zusammenzuckt, und zwar die Einwanderung der Arier oder der Arya, kann man auch sagen. Also auf Deutsch ist das Wort ja aufgrund der Nazis so vergiftet. Das ist quasi eine nomadische Kultur, die dann in dieses Gebiet kommt. Und dann spricht man von der vedischen Zeit, also so ungefähr von 1500 bis 500 vor Christus spricht man von dieser Zeitrechnung. Und in dieser Zeit sind eben die Veden entstanden, über die werden wir gleich sprechen, diese unglaublich alten Texte, diese Götterhymnen und viel, was wir quasi über diese Zeit wissen, wie wir gleich erfahren werden, das wissen wir nur aus den Veden. Also wir haben oft ja, dass wir über frühe Kulturen etwas wissen aufgrund der archäologischen Funde und wir haben aber keine Texte und wir müssen uns dann vorstellen, wie war das da wahrscheinlich? Hier ist es andersrum. Für diese ganz frühe vedische Zeit haben wir eben nur die Veden und müssen uns quasi aus diesem Text ableiten, was da wahrscheinlich damals los war. Diese vedische Kultur breitet sich irgendwann aus. Es gibt irgendwann in der spätvedischen Zeit eine Urbanisierung und dann eben verschiedene Königtümer, die entstehen. Es entwickeln sich Städte, die Kriegsführung wird komplexer. Die Gesellschaft wird in unterschiedliche Rollen aufgeteilt. Da werden wir auch noch in den nächsten Folgen zukommen. Und dann entstehen am Ende der vedischen Zeit eben zwei neue Religionen. Einmal der Jainismus und der Buddhismus. Denn Siddhartha Gautama tritt auf den Plan. Also der erste Buddha. Wir werden in den nächsten Folgen über das alles ein bisschen anhand der wichtigsten Texte sprechen. Also wir werden diese Folge jetzt zu den Veden haben, dann wird es zwei Folgen geben zu den Upanishaden. Das ist ein Teil der Veden, ein Teil, der immer als der besonders philosophische angesehen wird. Dann wird es eine Folge geben zum Mahabharata. Dann werden wir sprechen über die Bhagavad Gita. Das ist der Teil vom Mahabharata, der wiederum da als der besonders philosophische gilt. Dann wird es höchstwahrscheinlich eine Folge geben zum Ramayana, dem anderen wichtigen indischen Nationalepos. Dann eine Folge zu Buddha, zum Buddhismus, zum Jainismus, eine Folge zu Yoga und genau, dann bewegen wir uns wahrscheinlich wieder ein bisschen aus der indischen Geschichte erstmal raus. Das ist es. Darüber wird es jetzt hier in den nächsten Wochen gehen und den Einstieg macht diese Folge jetzt und mein aufgezeichnetes Interview zu den Veden mit Karin Steiner. Schönen guten Tag.
Guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier reden darf.
Sie sind Professorin für Indologie an der Uni Würzburg. Sie beschäftigen sich mit der Antike, aber auch mit moderneren Fragen. Die erste Frage ist hier im Podcast immer die Frage nach dem Warum. Für Sie ganz persönlich, warum eigentlich Indologie?
Das werde ich immer gefragt. Und das ist, finde ich immer eine sehr schwierige Frage eigentlich, ja, weil das weit zurückreicht. Also ich habe mich schon in Schulzeiten interessiert für vormoderne Sprachen, ja, Latein und Griechisch. Latein war mein absolutes Lieblingsfach und von daher ergibt sich es dann fast so natürlich, dass man auch Sanskrit, sich für Sanskrit interessiert. Ja. Und das war dann meine erste Motivation, mit auch das studieren zu wollen, Sanskrit zu lernen. Und in der ersten Phase des Studiums habe ich mich auch tatsächlich ausschließlich für Vormodernes interessiert. Aber das Studium beinhaltet natürlich auch, dass man moderne Sprache lernt, Hindi in diesem Fall. Und dann habe ich noch verschiedene andere klassische Sprachen, Pali zum Beispiel, eine buddhistische Quellensprache gelernt. Ja, und so im Laufe der Zeit, irgendwann ist es dann auch zu spät auszusteigen. So. Auch wenn man sieht, dass die Berufsperspektiven schwierig sind, ja. Aber bei mir hat sich das ja dann ganz gut entwickelt, ja. Was nicht selbstverständlich ist, ja. In so einem kleinen Fach, weil es eben nicht viele unbefristete Stellen gibt überhaupt.
Ja, ich finde auch, aber da kann man gleich drüber reden, dass es auch wenige so, oder vielleicht weniger als in anderen Fächern, so populärwissenschaftliche Veröffentlichungen gibt, so zu den Veden, den Upanishaden und so weiter. Also, naja, vielleicht anders. Es gibt die schon, oft aber mit so einem esoterischen Einschlag dann. Also ich merke so, als ich so geschaut habe, was gibt es eigentlich so populärwissenschaftliches dazu? Einfach so ein Buch, Einführung, die Veden oder so. Merkt man so, okay, ist schon schwieriger zu finden, aber es gibt dann ganz vieles ja so Pseudo-Spirituelles, bei dem man sich dann oft fragt, bei den Autoren und bei den Covern, Moment, das kann eigentlich nicht wissenschaftlich sein.
Stimmt schon.
Wie ging es denn bei Ihnen dann weiter? Sie meinten, es ging ja dann ganz gut weiter. Was waren da so Ihre Interessen? Also was hat sich daraus entwickelt, so aus dem
Sanskrit? Ja, ich habe dann zunächst mal eine damals Magisterarbeit, hieß es noch, über einen buddhistischen Text gemacht, über ein Jataka. Jataka sind Geschichten von früheren Inkarnationen des Buddha. Das war ein Text auf Pali, also diese buddhistische Quellensprache. Ja, und diese Texte sind natürlich literaturhistorisch sehr interessant, weil sie eigentlich oft vom Inhalt her vorbuddhistisch sind, die dann irgendwie buddhistischen Inhalten angepasst werden, ja, aus Traditionen, die oft mündlich sind, wie auch überhaupt der buddhistische Kanon zunächst mal mündlich verfasst und mündlich überliefert. Ja, also das war das Erste. Dann meine Dissertation, das war über ein klassisches Sanskrit-Schauspiel, das ich zum ersten Mal übersetzt habe, überhaupt in eine westliche Sprache. Und eine Studie darüber, das geht um das Leben des Rama. Rama ist ein epischer Held, der Held eines indischen Epos, aber auch eine göttliche Inkarnation. Ja, und das ist einer der Stoffe, die in der klassischen Literaturgeschichte Indiens am meisten behandelt wurden. Ja, der Lebenslauf, dieses Rama. Und darüber eben ein Schauspiel, das war aus dem 10. Jahrhundert, also ein mittelalterlicher Text. Ja, und danach habe ich mich dann immer mehr mit vedischer Literatur befasst. Ich habe mich dann über einen vedischen Ritualtext beziehungsweise vedische Ritualtexte habilitiert. Kann da nachher gleich ganz viel noch sagen zur Literatur, ja. Und von daher bin ich auch Ritualspezialistin. Aber parallel dazu habe ich mich auch immer mit modernem Hinduismus beschäftigt. Jetzt auch die letzten Jahre, das Vedische, das macht man natürlich weiter, aber die letzten Jahre dann auch mit klösterlichen Traditionen in Südindien. Also das ist relativ vielfältig, was man dann so im Lauf seines Indologendaseins macht.
Ich habe Anthropologie studiert und da waren wir auf so einer Mini-Feldforschung auch mal in Nepal und da wurde, glaube ich, auch immer das, da muss ich nur gerade denken, das Ramayana so
Ja, genau.
vorgespielt. Ne? Das ist die
Ja.
Liebesgeschichte, oder? Zwischen Rama
Die
und Sita?
Lebensgeschichte Ramas und das
Ah.
beinhaltet auch eine Liebesgeschichte, aber hauptsächlich ist es ein sehr kriegerisches Epos, ja. Es
Ah,
beinhaltet
okay.
natürlich auch diese Liebesgeschichte, aber das ist nicht der Hauptinhalt.
Jetzt haben wir schon viel aufgeworfen. Genau, das Vedische kam gerade schon vor die Veden. Wenn man so schaut, was sind die ältesten menschlichen, sagen wir mal, philosophischen oder religiösen Texte, die wichtigsten und so weiter, dann stolpert man irgendwann früher oder später über die Veden. Aber es ist gar nicht so leicht, glaube ich, am Anfang zu verstehen, was das eigentlich genau ist, weil es natürlich für uns im Westen auch im Gegensatz zur, weiß ich nicht, der Bibel, die man überall schon mal liegen sehen hat oder so, natürlich eine ganz andere Textform ist. Was sind denn die Veden genau?
Ja, wenn man das so hört und da oft auch die vier Veden, ja, dann stellt man sich ja vor, das sind vier Einzeltexte oder vier Bücher. Ja, das ist so nicht. Die Veden, das ist ein ganz komplexes Korpus von sehr vielen Texten, Literaturschichten auch, ja, unterschiedlichen Alters. Also es gibt welche, die sind wirklich die ältesten Texte der Menschheit oder gehören da vielleicht dazu. Ich weiß nicht, ich bin keine Ägyptologin und keine Altorientalistin. Die würden da sich jetzt auch einschalten, wenn wir diskutieren, was ist älter. Aber jedenfalls ja, also ein Teil davon ist sehr alt, aber ein Teil davon gehört trotzdem zum vedischen Kanon, ist natürlich ja ein Jahrtausend jünger oder noch mehr als ein Jahrtausend jünger. Also das ist ein ganz komplexes, chronologisch vielschichtiges Korpus von Literatur. Und tatsächlich gibt es auch so, wie man auf die Zahl vier kommt, ja, es gibt eben vier Veden oder vier Hauptüberlieferungsstränge, könnte man sagen, ja, die dann auch noch mal unterteilt sind in chronologisch jüngere und ältere Textschichten. Ja, man könnte das jetzt vertikal oder horizontal erklären. Ja, ich weiß nicht, wie tief ich da jetzt einsteigen soll. Sie können ja einfach weitere Fragen stellen. Sonst rede ich jetzt hier einen Monolog.
Ja, das ist doch nicht schlecht. Also vielleicht diese Unterscheidung würde mich noch interessieren, vertikal und horizontal, weil was ich jetzt in Vorbereitung gelernt habe, ist, es war ursprünglich oral und wurde weitergegeben, auch in so einer ritualisierten Weise, irgendwann verschriftlicht. Also wir haben hier, und das ist was, was wir in diesem Podcast schon öfter natürlich irgendwie gehört haben und auch noch hören werden. Also wenn wir über die Ilias zum Beispiel von Homer sprechen oder über das Gilgamesch-Epos oder sowas. Es sind ja in dieser frühen Zeit viele heilige Texte, sage ich mal, die so durch einen Sammeln und dann Zusammenfügen irgendwie entstehen. Aber bei den
Genau.
Veden scheint es mir irgendwie besonders komplex
Ja.
und undurchsichtig vielleicht zu
Ja,
sein.
vielleicht nicht undurchsichtig, aber das ist einfach so. Also man redet dann immer von Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Ja? Und das sind, dann sagt man, das sind die vier Veden. Ja, aber jedes dieser vier Gebilde hat dann eben historisch unterschiedlich alte Textschichten, Literaturschichten. Ja. Und die älteste Schicht, das bezeichnet man als Samhita. Und das sind im Falle des Rigveda Hymnensammlungen, Götterhymnen. Im Falle des Samaveda auch Götterhymnen, aber mit bestimmten Singweisen dazu, textlich ja zum Teil überschneidend mit dem Rigveda. Und dann haben wir als drittes den Yajurveda, das sind Opfersprüche, Sammlungen von Opfersprüchen. Ja, und Atharvaveda steht etwas abseits, weil er eigentlich nicht zu dem ja ältesten vedischen Ritualsystem gehört, also Shrauta-System nennt man das, das von der Shruti, von der heiligen Offenbarung abgeleitete Ritualsystem. Ja. Und Atharvaveda steht zunächst mal etwas abseits, repräsentiert zum Teil auch ein eigenes Ritualsystem, gleicht sich dann aber im Lauf der Zeit den anderen an, dadurch, dass eben ähnliche weitere Literaturgattungen im Anschluss an diese ältesten Sammlungen entwickelt werden. Ja. Also zum Beispiel die zweitälteste Schicht sozusagen wäre dann die Schicht der Brahmana, und das sind Texte, die die Anwendung dieser Gesänge und Sprüche im Ritual erörtern, die vielleicht erklären, weil man manches auch vom Wortlaut her nicht mehr so verstanden hat, einige Jahrhunderte später. Ja. Und es gibt mythologische Erklärungen, Begründungen, wieso werden die Rituale aufgeführt, zum Beispiel, was ist das Ur, die Götter haben dann die Rituale erfunden oder erschaut, wie das dann in den Texten heißt, und führen es dann zum ersten Mal auf, ja, und zu welchen Zwecken führe ich die Rituale auf? Und dann werden ganz oft die einzelnen Elemente des Rituals, also das heißt, sowohl Sprüche, Gesänge, Rezitationen, aber auch Utensilien, die ich brauche, um Opfergaben darzubringen, Materialien, ob vegetarische und tierische Opfergaben, all diese Elemente werden erklärt, ja, und werden mit irgendwas in Verbindung gesetzt, was außerhalb des Rituals existiert. Man spricht da immer von Identifikationen. Also Ritualelemente werden mit Dingen der Welt, mit Dingen des Lebens, Makrokosmos, Mikrokosmos, mit verschiedenen Elementen eben gleichgesetzt. Und indem ich im Ritual mit diesen Dingen hantiere, ja, erhofft man sich natürlich, die Gegebenheiten außerhalb des Rituals irgendwie beeinflussen zu können. Ja. Also so ist das. Davon handeln diese Texte, ja, die erklärenden Texte.
Ja, es klingt ein bisschen so wie fast wie so eine Webseite, ein Forum, Wikipedia. Also man hat einen Grundtext und dann wird darauf aufgebaut und dann wird er kommentiert und dann irgendwie wächst alles immer weiter. Wie,
ja, genau.
Wenn man vorne vielleicht nochmal anfängt, was weiß man denn dazu, wie das entstanden ist, woher vielleicht die ältesten Texte der Veden eigentlich kommen?
Ja, also das alles ist ganz schwer zu datieren. Aus dem Grund hauptsächlich, weil wir keine archäologisch aufgefundenen Trägermaterialien haben, auf denen die Texte stehen. Ja, dann könnte man ja versuchen, je nachdem, was es ist, nach Fundhorizonten, Fundorten oder Material versuchen, irgendwie zeitlich was festzumachen, haben wir aber nicht. Ja, das hatten Sie schon gesagt, das ist mündlich verfasst und erst sehr, sehr viel später im Lauf des Mittelalters verschriftlicht worden. Also, und deshalb mündliche Überlieferung, mündliche Verfassung. Und deshalb beruht auch die Datierung, die wir haben, ja letztendlich auf einem Modell, das ist eine Hypothese, ja. Aber die hat sich seit dem 19. Jahrhundert schon so einigermaßen etabliert. Und das heißt, der älteste vedische Text, das ist die Rigveda Samhita, der Rigveda, den schätzt man ein in, was weiß ich, vielleicht zwischen 1500 und 1200 vor Christus zusammengestellt oder gedichtet. Ja, der hat auch ältere Teile. Die Anfänge sind vielleicht noch vor 1500 und er hat jüngere Teile, die dann schon sich 1000 vor Christus nähern, vielleicht, ja, hypothetisch letztendlich. Und wie kam man auf diese Datierung? Darauf kam der Indologe Max Müller. Den Namen haben Sie wahrscheinlich schon gehört, gerade wenn man sich mit Religionsgeschichte, Philosophiegeschichte und Komparatistik befasst, stolpert man irgendwann zwangsläufig über Max Müller. Er hat eben von den jüngsten vedischen Texten zurückgerechnet, ja. Die jüngsten vedischen Texte, die eben noch der Sprache nach vedisch sind, die hat er gesagt, das muss vor der Zeit des historischen Buddha gewesen sein, ja. Traditionell wird ja er sein Todesdatum auf so um 480 datiert. In den letzten Jahren kam man drauf, dass es ein knappes Jahrhundert näher an unserer Zeit ist, was dann natürlich auch die Datierung der vedischen Texte affizieren würde. Ja. Und dann rechnete er zurück, vor allem auch aufgrund linguistischer Argumente, ja, weil man sieht es den vedischen Kanon deutlich an, dass eben sprachlich das unterschiedlich alt ist. Kann man festmachen, ja. Die archaischste Sprache finden wir eben im Rigveda. Und die Sprache, die sich am nächsten dem klassischen Sanskrit annähert, ist in den Upanishads, in den älteren Upanishads. Ja, und dann sagt er, die älteren Upanishads, die müssen vorbuddhistisch sein aufgrund der Ideengeschichte, ja, weil hier eben Ideen dargelegt werden, die den Buddhismus dann beeinflusst haben. Ja, und dann hat er eben immer so ein bisschen zurückgerechnet und kam dann irgendwann auf das Datum 1200 vor Christus für Rigveda. Später, heute modernere Forscher, wir wollen das ein bisschen früher datieren noch, deshalb habe ich eben gesagt 1500. Aber wenn Sie jetzt Handbücher, Sekundärliteratur aufschlagen, finden Sie da eben die verschiedensten Datierungen für den ältesten Text, den Rigveda. Ja, und diese erklärenden Texte, das ist dann, was weiß ich, 1850, je nachdem. Ja, und dann immer weiter runter, die jüngsten Texte, die älteren Upanishads, die der Sprache nach noch vedisch sind, die sind dann, was weiß ich, halt vorbuddhistisch, also sagen wir 500, ja, oder noch älter, je nachdem, welche Sekundärliteratur sie lesen. Ja. Und bei den Upanishads, das ist ja eine offene Kategorie sozusagen, also auch in der nachvedischen Zeit, bis ins Mittelalter hinein, bis in die frühe Neuzeit hinein wurden immer wieder Upanishads verfasst, beziehungsweise Texte verfasst, die dieses Etikett für sich in Anspruch nehmen, ja, und die dann irgendwie den vedischen Traditionssträngen zugeordnet wurden. Aber die der Sprache nach vedischen ältesten Upanishads, das sind eben die man als vorbuddhistisch betrachtet, ja. Und das sind nur ganz wenige von diesem gesamten Korpus der Upanishads, ne?
Was sind das genau? Weil das ist ja etwas, das man also unter dem Begriff Upanishaden auch oft so in einem Atemzug
Ja,
lernt mit den Veden,
wenn
aber
man
es
über
ist
Philosophie redet, dann könnte man sagen,
deswegen.
das sind die ersten Texte, wo man sagen kann, das ist jetzt ein bisschen in engerem Sinne Philosophie. Ja, das kommt immer darauf an, wie definiere ich Philosophie. Das ist
Ja.
auch nicht so ganz einfach. Ja. Aber das sind die ältesten indischen Texte, wo es dann wirklich philosophischer sozusagen wird, beziehungsweise in denen auch Gedanken aufkommen, die in der späteren Philosophie von großer Bedeutung sind. Ja, das ist diese Alleinheitslehre, die sogenannte Identität von Urgrund und individuellem Wesenskern. Ja. Eine Philosophie, die große Prominenz erlangt, dann im indischen Mittelalter durchgehend bis heute. Aber das ist natürlich nur eine philosophische Richtung in der Gesamtheit der indischen Philosophie, ja, und die Upanishads haben auch viel mehr Inhalte als nur das. Da werden verschiedene Traditionsstränge auch zusammengeführt in den Upanishads. Ja, sind keine homogenen Texte. Aber sie beschäftigen sich auch noch sehr viel mit Ritual und Ritualinterpretation. Das ist eben kennzeichnend für das gesamte vedische Korpus, ja, dass es immer um Rituale, Ritualinterpretation im weitesten Sinne geht, ja. In den Upanishads wird es dann natürlich sehr sophisticated, weil man da zum Teil dann an einen Punkt kommt, wo die Rituale gar nicht mehr konkret auf dem Ritualplatz aufgeführt werden müssen, sondern weil es eben auch ein Konzept davon gibt, die Rituale ja innerlich aufzuführen, mental. Es geht um das Wissen um diese Rituale, wie man es wie man die zu verstehen hat, um ihre Bedeutung, ihre Zwecke, aber nicht mehr um konkrete Ausführungen. Aber trotzdem, ja, das ist immer noch ganz wichtig, dieses Ritualsystem in den Upanishads. Ja. Es wird eben nur weitergehender interpretiert, sozusagen,
Ja.
ausgelegt, umgedeutet.
Meta, so ein bisschen, okay.
Ja,
Also ein
genau.
bisschen, ja.
Es wird eine neue Metaebene eingeführt, zusätzlich zu denen, die schon in anderen Texten dann eingeführt werden.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Und von wem, wenn man dazu was sagen kann, wir haben gerade schon drüber geredet, wie man das eventuell datieren kann, kommen denn diese Texte und wer denkt diese Texte weiter, fügt da etwas heran und bringt es dann der nächsten Generation bei? Also wenn das erst viel später aufgeschrieben wurde, muss es ja ein sehr ausgeklügeltes System der Weitergabe gegeben haben. Und ja, wie ist es abgelaufen und wo kommt das her? Wo kommen diese Texte her?
Ja, traditionell sind die vedischen Texte Shruti, das Wort habe ich vorhin schon mal erwähnt. Shruti kann man frei übersetzen als heilige Offenbarung. Das Wort Shruti heißt das Hören, ja, was da natürlich nahelegt, dass diese Offenbarung nicht ein visueller Akt ist, sondern ja ein akustischer. Also die Offenbarung geschieht über das Hören. Ja, und dieses Hören wird bestimmten Personen zugeschrieben, die heißen Rishi. Man übersetzt das gerne mit Seher, auch dann, aber das ist natürlich absurd. Aber im Deutschen gibt es dieses Wort Hörer in diesem Sinne
Ja.
natürlich nicht. Also die Personen, die dieses Geoffenbarte hören und in menschliche Sprache fassen. Man kann dann natürlich auch sagen, okay, das sind die Verfasser, die menschlichen Verfasser. Und aus einer späteren Zeit, also nicht aus 1200 vor Christus, sondern auf einige Jahrhunderte späteren Zeit, hat man dann auch eine Liste, Texte, die für jeden Hymnus im Rigveda zum Beispiel den Verfasser überliefern, also denjenigen, der das in menschliche Sprache gefasst hat. Ne? Und das sind eben bestimmte Individuen zum Teil namentlich und bestimmte Priesterfamilien. Ja, die gehören immer bestimmten Priesterclans, bestimmten der Familien an, die zuständig sind eben für das Verfassen, namentlich genannt, diejenigen, die das zuerst in Sprache gefasst haben und die dann auch zuständig sind dafür, das zu überliefern. Ja. Also bestimmte priesterliche Schultraditionen, die diese Texte in verschiedenen Rezensionen zum Teil auch überliefern, ja. Mündlich überliefern. Und das geschieht ja, vom Vater auf den Sohn oder vom Lehrer auf den Schüler. Und es ist sehr wichtig, den genauen Wortlaut natürlich zu erhalten. Deshalb gibt es auch schon sehr alte, ja, phonetische Handbücher, theoretische Bücher, die eben die phonetischen Eigenheiten der jeweiligen Priestertraditionen diskutieren und so weiter. Ja.
Ich hatte gehört, es gibt auch so verschiedene Übungen, also dass man, wenn man sich das jetzt im übertragenen Sinne vorstellen würde, so eine Textpassage dann in verschiedenen Stimmen sich merkt oder in verschiedenen Reimen oder so, damit man es quasi achtmal gelernt hat.
Und dann halt so die Wörter wiederholen, ja, das Schema A, A, B, B, C, C, sodass also das erste Wort zweimal, das zweite Wort zweimal und so weiter. Also es gibt die verschiedensten Varianten, in denen diese Texte überliefert werden, in der Art, wie die Wörter wiederholt werden. Und das Ganze dient einfach dazu, den Wortlaut zu erhalten. So mnemotechnische Hilfsmittel.
Weil man es ja auch nicht nachschauen konnte. Also, ist ja, also man, ich weiß nicht, wenn man sich heutzutage vorstellt, man muss einen langen Text auswendig lernen, dann denkt man ja noch, okay, das könnte ich schaffen. Aber was man, glaube ich, vergisst, ist ja, dass man den Text ja damals nicht hatte. Also man hatte ja nicht den Text irgendwo liegen und hat ihn versucht auswendig zu lernen, sondern man konnte höchstens dann jemand anderen fragen, der ihn auch kannte. Und deswegen musste man sich quasi auch logisch ableiten können, wenn man ein Wort vergisst, was es wahrscheinlich dann hätte sein können. Ja,
also das ist schon eine ganz erstaunliche Leistung, so umfangreiche Texte so wortgetreu zu überliefern. Ja. Und der Rig Veda, der ist so gut überliefert, dass im Prinzip Lesarten, also Varianten, keine große Rolle spielen. Andere vedische Texte sind dann zum Teil nicht so gut überliefert. Ja. Aber das ist schon insgesamt ein Phänomenal, ja, wenn man sich es vorstellt. Ja. Vor allem, weil das ja auch bis heute eigentlich andauert, diese mündliche Überlieferung, oder zu sagen wir bis ins 20. Jahrhundert, dass das tatsächlich nicht mit Hilfe von Büchern, das ist ja natürlich inzwischen auch alles gedruckt, dass man es eben nicht mit Hilfe von Büchern lernt, sondern dass das tatsächlich immer noch nach der traditionellen Methode mit Auswendiglernen übermittelt wird. Ja, und was auch hilfreich ist beim Auswendiglernen, dass das von Handbewegungen begleitet wird. Also die Texte tragen Akzente, ähnlich wie das Altgriechische, drei Akzentqualitäten, und die werden dann immer durch die Handbewegungen für die Akzentqualitäten halt begleitet, die Rezitationen, was dann auch nochmal, sagen ja die modernen Kognitionswissenschaften, dass das eine große Hilfe ist, auch beim Memorieren von langen, umfangreichen Inhalten. Ja. Ja, also Überlieferung in priesterlichen Schultraditionen oder Familientraditionen. Ne. Und Verfasser, ja, die Namen kennen wir, aber wir wissen natürlich nichts über diese Personen. Ja, wir haben da keine Informationen. Manchmal nennen sich die Dichter auch selber in einem Refrain, in Hymnen, ja, so ihre Namen. Ja. So Signaturverse sozusagen. Ja.
Was weiß man denn zum kulturellen Hintergrund der Menschen, die das sich ausgedacht haben? Also Rishis haben sie jetzt genannt, Priester, Familien. Ich hatte jetzt gelesen, das waren aber hauptsächlich auch Hirten und Bauern. Also wie genau, oder waren das Hochkulturen damals schon, die komplex organisiert waren? Also weiß man da was drüber? Aus welcher Kultur entsteht dann dieser Textkorpus?
Sehr schwierig, weil die einzige Info, die wir haben, das ist ja dieser Text. Und der Text muss für, oder diese Texte, ja, die müssen für alles herhalten. Für Infos zu Sozialgeschichte, politischer Geschichte, Wirtschaftsweise, was auch immer, ja. Wir haben nur diese einzige Quelle. Das ist auch sehr schwierig, diese Textquellen mit archäologischen Kulturen in Deckung zu bringen. Klar haben wir archäologische Ausgrabungen, verschiedene archäologische Kulturen, verschiedene Anwärter. Wer sind eigentlich diese vedischen? Also die Stämme, die das überliefern, die nennen sich Arya, ja, die vedischen Arya. Also ich möchte absichtlich nicht sagen Arya, ja, aber das Wort Arya leitet sich natürlich von dieser Selbstbezeichnung ab. Und das heißt einfach die Edlen, oder ganz wörtlich die Gastfreundlichen, ja. Also Gastfreundschaft ist auch sehr wichtig in dieser Kultur und in dem Ritual. Ja, und die lebten wahrscheinlich, ne, also mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit als Nomaden oder Halbnomaden, ja, unterbrochen das Nomadisieren durch sesshafte Phasen, das ist ja normal, ne. Und betrieben Viehzucht, Rinderzucht. Pferde und Rinder sind für die sehr wichtig. Das merkt man auch im Rig Veda. Ja, das strotzt vor Erwähnungen von Pferden und Rindern. Die Pferde wurden aber nicht geritten, sondern gefahren. Ja. Also das ist Auch klar, Streitwagen, ja, sind etwas Wichtiges, eine wichtige Errungenschaft. Ja, und die Zaaria-Stämme sind wahrscheinlich, ja, gegen Ende des 2. Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung eingewandert, ja, auf den Subkontinent, also in das heutige Pakistan, in den Punjab, an den Indus. Ja, und haben sich dann im Laufe der folgenden Jahrhunderte immer weiter ausgebreitet. Auf dem Subkontinent zunächst mal nach Osten und Stück weit nach Süden. Und Lebensweise, ja, das kommt auch in den Ritualen sehr zum Ausdruck, dass die Nomaden waren, weil die Rituale nicht in Tempeln oder in festen Sakralbauten ausgeführt werden, sondern auf temporär angelegten Ritualplätzen. Ja, und schon allein die Anlage dieser Ritualplätze ist ein Ritual für sich, vereinfacht ausgedrückt. Also. Und es gibt auch keine bildlichen Darstellungen von Gottheiten. Die Gottheiten werden durch die Priester und durch den Opferveranstalter zu bestimmten Phasen der Rituale verkörpert, sozusagen. Also in den Texten steht halt, was weiß ich, da und da ist der Opferveranstalter Indra, die Priester sind die Götter und solche Formulierungen findet man da. Ja. Also nicht bildlich dargestellte oder in Skulpturen dargestellte Götter, ja, sondern Ritualpraxis auf temporär angelegten Plätzen, keine Tempel und sowas. Ja, das ist die Lebensweise, ja, und so die archäologischen Funde, das ist sehr schwierig, diese Einwanderung archäologisch nachzuzeichnen. Aber ich denke, das liegt halt auch am indischen Klima und an dieser nomadischen beziehungsweise halbnomadischen Lebensweise, ja. Also irgendwelche festen Bauten, das findet man einfach in der frühen Zeit zur Entstehung des Rigveda und zur rigvedischen Zeit nicht und überhaupt in der früh- und mittelvedischen Zeiten sehr, das findet man nicht. Also das ist archäologisch einfach ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, alles bei der derzeitigen Fundlage sozusagen. Ja, und was wir wissen, ja, dass diese Rituale waren sehr wichtig. Es kommt aber auch in den Texten selbst zum Ausdruck, dass die der Elite vorbehalten waren, der gesellschaftlichen Elite aus Priester, Kriegeradel und der dritte Stand, ja, Handwerker, Bauern. Es gab aber auch einen vierten Stand wahrscheinlich, dem dieses Ritualsystem so nicht zugänglich war oder überhaupt ein Stand aus unfreien. Das muss man einfach aufgrund historischer Parallelen annehmen, dass in den Stämmen auch Personen waren, die ja nicht dieser Elite angehört haben. Und über die haben wir natürlich wenig Informationen, weil die Texte von der Elite verfasst sind, von der Elite überliefert werden und ihre Perspektive auf die Welt und auf das Leben bieten. Ja.
Ist interessant, dieser große Fokus auf das Ritual, also dass einerseits es um die Rituale geht, aber der Text selber ja ritualisiert
Ja,
ist, also in
genau.
dem Sinne, wie er konstruiert ist und gleichzeitig es auch wiederum ritualisiert ist, wie dieser Text dann wieder weitergegeben
Ja,
werden kann.
genau.
Also ich glaube, das ist irgendwie für uns heutzutage gar nicht so richtig vorstellbar, wo man denkt, ja, es gibt halt ein Buch und da stehen die Sachen drin und dann bin ich damit fertig, dann kann ich es lesen oder nicht so ungefähr, aber das ist eine ganze
Das
Lebensweise
ist ganz
des
schwierig,
ja,
ja. Eine
Weitergebens und
Lebensweise, ja, eine Lebensweise des Weitergebens. Und die Texte selber werden ja dann auch im Rigveda, diese Hymnen und Samaveda und die Opfersprüche, die werden ja auch im Ritual angewendet. Ja, das ist praktisch der Wortgottesdienst, wenn man so sagen möchte. Ja.
wie ist das? Vielleicht könnten wir noch mal die verschiedenen, auch wenn man natürlich immer nur zu wenig in der Zeit, die wir haben, dazu sagen kann, aber die vier Bücher doch nochmal durchgehen und so ein bisschen thematisch vielleicht. Also wenn man sich immer fragt, ist etwas philosophisch, finde ich, hilft manchmal auch, sich erstmal zu fragen, okay, was sind die großen Themen? Also wir haben schon Streitwegen und
Ja.
Rituale und so angesprochen, aber was passiert im Rigveda vielleicht hauptsächlich oder was ist der Fokus da?
Der Rigveda, der besteht aus 1028 Hymnen, die an bestimmte Gottheiten gerichtet sind. Ja, an entweder Einzelgottheiten oder eben manchmal auch mehrere Gottheiten, die in einer Hymne angerufen werden. Ne? Und die wichtigste Gottheit, die die meisten Hymnen hat, ist ein Gott Indra, ein Siegesgott Gott, könnte ich tue mich da immer schwer mit dem Zuteilen von Etiketten, ja. Also man könnte sagen, es ist ein Siegesgott, der oft im Zusammenhang mit kriegerischen Unternehmungen angerufen wird und die das wird dann auch in den Hymnen thematisiert. Ne? Er wird um Hilfe angerufen bei Kriegszügen und er wird angerufen, seine reiche Beute zu teilen und Wohlstand zuzuteilen. Und dann werden auch kriegerische Heldentaten von ihm beschrieben, aber nicht so chronologisch. Ja? Das liegt halt an der Gattung Hymnus. Ja? Der Hymnus ist an die Gottheit selber gerichtet. Die Gottheit selber kennt ja ihre Heldentaten. Die muss ich jetzt nicht chronologisch aufzählen. Ja, und das wird dann eben darauf angespielt. Ja. Indra damals.
Gibt es eine Theogonie da in der Rigveda, also wo irgendwer nochmal erklärt, so war es übrigens, so sind die Götter entstanden?
Das ist ein weiteres Thema, worauf ich
Okay.
gleich komme. Ja, also Indra oder der Gott Agni, der Feuergott. Ja, und da gibt es auch Kosmogonie natürlich, ja, im Zusammenhang mit Indra. Er tötet einen uranfänglichen Schlangendämon, der die Güter des Lebens, die sind in den Texten dann die Morgenröten, die Kühe, die Wasser, das sind die wichtigsten, eingeschlossen hatte und er wird von Indra getötet. Und das deutet man immer als ein kosmogonischer Akt, ja, wie er eben aus so einer uranfänglichen Welt, die lebensfeindlich ist, eben eine für menschliche Wesen und für Tiere bewohnbare Welt schafft, ja. Und dann gibt es aber auch Hymnen, die sind formal auch an irgendwelche Gottheiten gerichtet, aber die nennt man oft spekulative Hymnen oder kosmogonische Hymnen. Die sind im jüngsten Teil des Rigveda, ja. Diese Indra-Hymnen, die an Indra und gehört mit zum ältesten Teil. Und diese sogenannten kosmogonischen Hymnen, das kann man natürlich auch philosophisch nennen, im weitesten Sinne zumindest. Die sind im jüngsten Teil. Und da gibt es zwei ganz berühmte Hymnen, ja. Das eine ist das ist die Nasadiya-Hymne. Die Nasadiya ist einfach die Bezeichnung der ersten zwei Wörter dieser Hymne. Also die fängt dann so an, ich habe mir das nicht existierte, nicht Seiendes, noch existierte Seiendes damals. Also geht dann so weiter, dass hier halt spekuliert wird, wie ist eigentlich die Welt entstanden? Und hier wird dann irgendwann dargelegt, dass es ein Eines gab, das ist auch Eka, also das Zahlwort Eins, ein Eines, aus dem dann durch den Wunsch zu werden oder durch den Wunsch, sich zu vervielfältigen, alles entsteht. Ja. Aber die Hymne, die ist sehr schwer zu verstehen. Also da werden auch einfach nur Fragen aufgeworfen zum Teil und dann nicht so richtig beantwortet. Aber die hat auch für die spätere philosophische Tradition dann schon sehr, sehr häufig rezipiert worden und sehr einflussreich gewesen. Also da entsteht die Welt aus einem einen, ja, und es ist nicht irgendwie ein Schöpfer, der die Welt erschafft. Aber es gibt auch andere kosmogonische Hymnen, wo eben andere Modelle aufgeworfen werden. Ja, und ein zweites berühmtes Lied ist das sogenannte Purusha-Lied. Und da geht es darum, dass das uranfänglich ein ja, Mann, Mensch, das ist ein und dasselbe Wort, Mann und Mensch, Purusha, ja, existiert, der sowohl dies hier ist, also diese Welt ist, aber auch transzendent über diese Welt hinausragt, ja. Und aus diesem entsteht dann alles. Was ist auf der Welt? Ja, auch die Rituale, die Menschen, die Lebewesen, die Jahreszeiten, die Metren, alles, dadurch, dass er geopfert wird von den Göttern. Aber es wird nicht thematisiert, ja, woher kommen denn die Götter auf einmal, ja, dass sie dieses uranfängliche Wesen überhaupt opfern können. Ja. Also das ist sehr typisch eigentlich für alle kosmogonischen Hymnen, dass sie wirklich schwierig zu verstehen sind, wenn ich die jetzt Wort für Wort lesen möchte und da eine logische Abfolge erkennen möchte. Ja, also das ist wirklich harter Lesestoff. Und auch war aus unserer Perspektive dann manchmal ein bisschen widersprüchlich oder inkonsistent, ja. Aber Ihre Frage, ja, gibt es eine Theogonie? Ja, also es wird nicht so explizit thematisiert, die Götter sind so und so entstanden, wurden so und so erschaffen, sondern eben verschiedene nebeneinander existierende Modelle, von denen ich Ihnen jetzt zwei Beispiele genannt habe, werden in Hymnen thematisiert, ohne dann eine, ja, ohne eine Antwort zu geben oder eine Schlussfolgerung. Ja, da wird dann nirgendwo gesagt, das ist jetzt das richtige Modell. Ne? Aber wie gesagt, das sind im jüngsten Teil des Rigveda diese sogenannten kosmogonischen Hymnen. Im ältesten Teil des Rigveda ist nur dieser Indra-Mythos, den ich eben kurz angerissen habe, der angeboten wird als kosmogonisches Modell. Ja. Ja, also das war der Rigveda.
Und
Ja.
im Samaveda gibt es auch weiter Götterhymnen, aber die unterscheiden sich irgendwie
Ja.
von denen aus dem
Ja, da
Rigveda.
gibt es auch Götterhymnen, zum großen Teil auch der gleiche Text wie im Rigveda, werden in ganz bestimmten Ritualen gesungen und die rigvedischen Texte werden rezitiert und ja, das hört sich auch ganz unterschiedlich an, wenn Sie, das können Sie sicher im Netz auch irgendwo finden. Samavedic Chant oder Rigvedic Chant. Ja, das hört sich sehr, sehr unterschiedlich an. Und diese samavedischen Chants, die werden vor allem im Rahmen von Soma-Ritualen, haben die eine große Rolle. Soma ist ein Sakralgetränk und die feierlichsten Rituale, die beziehen sich auf die Opferung dieses Sakralgetränks. Ja, das ist Samaveda. Ja. Also inhaltlich sehr nah am Rigveda, nur eben andere Singweise und Rigveda-Rezitationsweise. Ja, das hat eben einfach auch unterschiedliche Bezeichnungen im Sanskrit. Das Singen des Samaveda und das Rezitieren des Rigveda. So was ganz anderes ist dann Yajurveda.
Das dritte, ja.
Andere Texte, Opfersprüche. Und zwar Opfersprüche für einen Priester, der die konkreten Ritualhandlungen ausführt. Also die rigvedischen Priester, die rezitieren nur. Die samavedischen Priester, die singen nur. Und ein dritter, der yajurvedische Priester, der spricht die Opfersprüche und führt die Handlungen aus. Das heißt, er opfert Butterschmalz ins Feuer oder andere Opferspeisen, ja, und begleitet das mit diesen Sprüchen. Und im Samaveda haben wir jetzt zum ersten Mal auch Prosa-Erläuterungen, wo gesagt, was bedeuten diese Sprüche? Oder wo werden diese Sprüche angewendet? Wo im Ritual? Welche Handlungen begleiten diese Sprüche? Ne?
Es ist witzig, es wie würde man ein Theaterstück sich anschauen, aber die Regieanweisungen aus dem Drehbuch würden auch noch von einer Person auf der Bühne mit
Ja,
vorgetragen werden, ja.
so, also das Ritual ist auch wie ein Theaterstück letztendlich. Und wenn ich das gesamte Stück aufführen möchte, muss ich mir die Texte aller drei Traditionen anschauen, ja. Sonst kann ich mir kein Bild machen, wie das genau funktioniert. Und aus der späteren Zeit gibt es dann auch noch Ritualhandbücher, ja, die diesen vedischen Schultraditionen zugeordnet werden, wo dann genauer beschrieben wird, also richtige Regieanweisungen, ja, aber schulspezifisch. Ja.
Warum die Opfersprüche? Also was ist, oder warum, vielleicht jetzt nicht die richtige Frage, aber was ist das, das Besondere an diesem Komplex Opfern? Was wird da geopfert und was sagt das vielleicht über das Verhältnis zu Leben und Tod?
Ja, also das ist sehr, was geopfert wird. Also ganz konkret, es werden Getreide, Speisen, verschiedene Zubereitungen, es wird Butterschmalz geopfert, es werden andere Milchprodukte geopfert, es werden Tiere geopfert, je nachdem. Es wird dieses Sakralgetränk Soma geopfert. Also es gibt eine ganz große Anzahl von verschiedenen Ritualen mit jeweils ihren Opfergaben, ja, und die feierlichsten Rituale, die inkludieren alles, also sowohl Soma als auch Tier, als auch vegetarische Opfergaben. Und das sind Rituale, die mehrere Tage auch dauern zum Teil, ja. Die kompliziertesten. Ja, und der Zweck, Ja, der Zweck der Rituale, das hat schon zum einen das, ja, Kontingenzbewältigung, könnte man sagen. Ja, die Wechselfälle des Lebens irgendwie begleiten, bewältigen, Wohlergehen sichern, Verfügungsgewalt über Nahrungsvorräte sichern, das ist so ein Wort, und ist da immer ganz, das ist ganz wichtig, ja, Verfügungsgewalt über Nahrungsvorräte, oder manche Opfer dienen auch dem konkreten Zwecken wie dem Überwinden von irgendwelchen Feinden. Und das sind namentlich auch die Soma-Opfer. Sie treffen auch Vorsorge für das Jenseits. Ja. Das ist ganz wichtig, dass die in der vedischen Religion Wiedergeburtsvorstellungen noch nicht vorhanden sind. Die frühesten Texte, in denen das anfängt aufzutauchen, ist in den Upanishads. Ja. Aber in den älteren vedischen Texten hat man das nicht. Deshalb herrscht eben die Vorstellung, dass man eingeht in eine Art paradiesisches Jenseits nach dem Tod. Und manche Ritualhandlungen, die dienen tatsächlich dem Sicherstellen des Weiterlebens in diesem Jenseits und auch dem Ausstatten des Verstorbenen mit allem, was er benötigt. Ja. Zum Beispiel eine Art Körper. Irdische Körperlichkeit, könnte man sagen. Dann auch die Ehefrau vielleicht, mit der er sich weiterhin die Fortpflanzungsmöglichkeit eben. Dann Nahrungsmittelvorräte wiederum, ja. Freiraum, um sich zu frei zu bewegen. Wasser, also irdische Gegebenheiten. Auch irdische Zeitabläufe, die Jahreszeiten, die Monate, wie die irdischen Zeitrechnungselemente, ja, auch all das möchte man durch Ritual sicherstellen, dass es auch im Jenseits für den Verstorbenen vorhanden ist. Ja, und das Jenseits wird dann bezeichnet als jener Ort, jene Welt und manchmal auch als Himmelswelt, ja, die man sich vorstellt als, ja, über der Erde lokalisiert, jenseits der Sonne, also in irgendwelchen himmlischen Gefilden. Ja, gibt es sogar ein Ritual, wo das inszeniert wird, wie der Ritualveranstalter an einem hohen Pfosten, am sogenannten Opferpfosten, aufsteigt zur Himmelswelt. Ja. Also dieses Thema Erreichen der Himmelswelt und Sicherstellen des Weiterlebens nach dem Tod, das ist was Wichtiges, ja. Ein wichtiges rituelles Thema.
Geht es da auch um das eigene Verhalten, also auch, wie wir das aus dem
Nein,
antiken
es geht nicht um
Griechenland
Moral.
kennen? Also es geht auch nicht um Tugenden, es geht hier, ist es was Transaktionales eigentlich, wie man das
Ja,
sicherstellt?
ja, ja. Um ethische Dinge, das fängt dann in den Upanishads an, wenn auch Wiedergeburt, wenn da die Qualität der eigenen Handlung sozusagen Einfluss hat auf die Qualität der Wiedergeburt. Aber in den alten Texten, da geht es nicht darum, was aber immer betont wird in den Ritualtexten ist, wer dieses weiß oder wer so weiß. Also das Wissen darum, dass die Ritualelemente für irgendetwas außerhalb des Rituals stehen. Also wer das weiß, der erlangt die Himmelswelt. Wer das weiß, erlangt so und so. Ne? Also diese priesterlichen Interpretationen der Rituale zu kennen, das ist die Voraussetzung dann letztendlich, dass man den vollen religiösen Nutzen ziehen kann aus dem Ritual und den vollen weltlichen Nutzen, ja, wie auch immer.
Interessant. Ja, zu den Upanishaden muss auf jeden Fall hier noch eine ganz eigene Folge, glaube ich, gemacht werden. Vielleicht können wir trotzdem noch mal zum Atharva Veda sagen. Was ist
Atharva Veda.
Atharva Veda? Entschuldigung, genau. Was ist da jetzt noch mal anders zu den
Ja,
anderen?
genau, also der steht mit diesen großen Ritualen zunächst mal nicht in Verbindung. Ja, um ein großes Soma-Ritual aufzuführen, brauche ich eben Rigveda, Samaveda, Yajurveda. Atharvaveda steht etwas abseits, repräsentiert eigentlich zunächst mal eine eigene Ritualtradition, wurde aber später auch sehr früh, in sehr frühen Jahrhunderten, angeglichen von der Struktur her den anderen vedischen Traditionen. Ja, und inhaltlich besteht er auch aus Hymnen an Gottheiten, an die verschiedensten Gottheiten, zum Teil die gleichen zum Teil, aber auch welche, die im Rigveda nicht so prominent hervortreten. Und es gibt da zum Beispiel viele Rituale speziell für Könige oder für die Hauspriester der Könige, aber auch Rituale für, ja, wie soll man sagen, für den kleinen Menschen, ja, also die so eher kleine Rituale, die ich einfach mit einfacheren Mitteln durchführen kann. Ganz oft ist in älteren Handbüchern oder zum Teil wird es immer noch gemacht, worüber ich nicht so hundertprozentig glücklich bin, dass man sagt, der Atharva Veda ist Magie. Ja, aber die anderen Vedas, die sind auch nicht weniger magisch, hat mal der Indologe Michael Witzel gesagt, ja, weil die Ritualzwecke, die sind natürlich auch so, ja, sichern von Wohlergehen, Abwehr von Unglück, Krankheiten, ja, Sicherung bei Königen, Sicherung ihrer Macht, Absicherung in Diesseits und Jenseits, Wohlstand, oder auch Nebenbuhler oder Konkurrenten ausschalten. Ja, und das haben wir halt in den anderen Ritualen auch, aber im Atharva Veda vielleicht mehr. Ja, also das kann man aus den dann schon schließen aus den Texten und aus den späteren Texten, die zur Atharva Veda Tradition gehören, dass es eben doch mehr auch so kleine Rituale gibt, die der Einzelne aufführen kann, ohne dass ich eine ganze Mannschaft von Priestern engagieren muss. Oder Rituale, die eben ein Hauspriester eines Königs oder eines Kriegeradel Angehörigen ja durchführen kann. Ja, aber da ist es auch so, also Anrufung von Gottheiten, dann gibt es da auch so eine Art kosmogonische Hymnen, also inhaltlich auch relativ ähnlich vielfältig wie der Rigveda. Und man sagt auch so von der Datierung her, dass die Atharvavedischen Hymnen ja praktisch das zweitälteste sind dann nach dem Rigveda, was man an Texten kennt. Also Mantrasprachen hat es Michael Witzel genannt. Also das ist das, was da nach der ältesten Sprache des Rigveda kommt, was eben linguistisch am ältesten ist.
Wie ist das denn heute mit den Veden? Also es ist ja der wichtigste und älteste Text im Hinduismus, aber wir haben ja jetzt schon von Ihnen so ein bisschen erfahren, na ja, nicht alles, was man heute im Hinduismus oder nicht alles, was in den Veden steht, kann man jetzt eins zu eins heute auf den Hinduismus zum Beispiel übertragen. Wenn wir zum Beispiel
Genau.
sagen, dass es eine andere Jenseitsvorstellung zum Beispiel gab, ist es vergleichbar mit der Bibel im Christentum in dem Sinne, dass es einfach also ein Textkorpus ist mit ganz unterschiedlichen Texten, mit auch unterschiedlichen, ja auch Argumentationen und das dann viel Interpretation und Auslegung heutzutage ist? Oder wie, ist eine sehr komplexe Frage, wie wird sich heute auf die Veden und
Ja,
auf den Text bezogen?
also man sagt ja klassischer Hinduismus und der fängt ungefähr, was weiß ich, 200 vor Christus an. Ja, und da ändern sich eben schon allein diese Jenseits- beziehungsweise Wiedergeburtsvorstellung, aber auch der Kult ändert sich, ne? Also das Ritualsystem, was ich Ihnen jetzt skizziert habe, das wird im Prinzip weitestgehend ersetzt durch das Puja-Ritual, was eben das die grundlegende Ritualhandlung in den hinduistischen Traditionen ist, ne? Das ist ein Verehrungsritual, was an einer bildlich dargestellten Gottheit, an einer Götterfigur vollzogen wird. Und es fängt dann auch Tempelkult an, ja. Und vorher hatten wir ja diese temporären Ritualplätze und keine bildliche Darstellung von Gottheiten. Im Hinduismus werden auch andere Gottheiten wichtig. Welche, die im Rigveda ganz unwichtig waren, Shiva und Vishnu, die sind im Hinduismus überragend wichtig. Weibliche Gottheiten sind im Hinduismus überragend wichtig, in der vedischen Religion völlig untergeordnet, ja. Und also da im Kult gibt es da totale Unterschiede, aber das heißt nicht, dass die vedischen Texte nicht weiterleben, ja. Es hat zu jeder Zeit der Geschichte des Hinduismus auch vedische Rituale gegeben, die gibt es auch heute noch. Und also die sind immer wieder belebt worden, insofern, dass die immer wieder mal aufgeführt wurden. Besonders große, prominente Rituale, besonders wichtige Rituale. Und manche eben in ihren auch ganz einfachen Formen. Also das lebt weiter, parallel zur anderen religiösen Praxis des Hinduismus, ja. Und es lebt auch weiter, letztendlich das Rezitieren der Texte, das Auswendiglernen der Texte, weil die Sprüche aus diesen Texten, die Mantras, ja immer noch in manchen auch hinduistischen Ritualen angewendet werden. Ja. Also das lebt fort und existiert letztendlich parallel zueinander, obwohl da schon ein gewisser Bruch auch stattgefunden hat bei allen Kontinuitäten. Ja. Und diese Berufung auf den Veda im Hinduismus, ja, das ist ja was sehr Nominelles. Also die wenigsten Hindus wissen, was der Veda ist oder was die Veden sind, was die Inhalte sind, ja.
Weil Veda auch Wissen heißt.
Ja, aber die wenigsten kennen diese Inhalte, ja. Werden dann zum Teil auch Sachen hineinprojiziert, die da eben nicht so nicht drinstehen. Und ich hatte ja eben schon gesagt, Textverständnis, das ist teilweise schon wirklich schwierig. Ja, das ist nicht trivial, auch wenn Sie mit Übersetzungen arbeiten oder Übersetzungen lesen. Ja, das ist, wenn Sie dann mehrere nebeneinander legen, dann werden Sie Unterschiede feststellen und dann sieht man auch, dass das nicht so einfach ist. Und wenn ich eine Argumentation aufbauen möchte auf irgendeine Textstelle, dann hätte ich immer noch den Anspruch, ich muss die neu angucken. Ich kann da nicht einfach irgendeine Übersetzung zitieren, auch nicht die modernste Übersetzung. Ja, das ist wirklich schwierig. Und die Texte, die sind ja auch, alle vedischen Texte sind dann im Mittelalter, im 14. Jahrhundert, umfassend nochmal kommentiert worden, ja, von einem südindischen Kommentator. Und das ist auch sehr einflussreich, ja. Und da wird natürlich in so einer Kommentierung auch vieles vereinheitlicht, was in den Texten durchaus sehr heterogen und inkonsistent ist in der Kommentierung, ja. Genau das Gleiche bei den Upanishads, das wollte ich noch anfügen. Die Upanishads, die sind dann auch im 8. Jahrhundert von Shankara, ein ganz wichtiger Philosoph, kommentiert worden. Und diese Kommentierung, die hat einen unglaublichen Einfluss ausgeübt auf die spätere indische Tradition, aber auch auf das westliche Verständnis dieser Texte. Ja. Und Shankara war dann der Erste, der versucht hat, die als ein einheitliches System zu interpretieren im Sinne einer Alleinheitslehre, also im Sinne des illusionistischen Monismus heißt das. Sein philosophisches System. Ja, aber wenn man die Originaltexte dann anguckt, dann ist es doch oft heterogener, als man glaubt, wenn man jetzt von diesen Kommentierungen ausgeht. Ja.
Kleine Fragen sind es nicht, aber zwei schnelle Fragen vielleicht hätte ich noch einmal. Sie haben schon weibliche Gottheiten angesprochen. Wie ist es denn? Gab es weibliche Rishis? Waren das alles Männer? Also haben die Veden, sind die hauptsächlich von Männern geschrieben worden? Und wie ist so, wenn man dazu noch was sagen könnte, vielleicht, weil das mich und auch unsere Hörerinnen und Hörer immer interessiert, so die Rolle der Frau vielleicht in den Veden?
Ja, also es gab vereinzelt weibliche Rishis, die Namen haben wir, aber die absolut geringfügig insgesamt. Ja, hauptsächlich ist der Text von Männern verfasst, von Männern überliefert worden. Und im Ritualsystem sind Frauen wichtig, weil ein Mann, um so ein Ritual aufführen zu können, eine Ehefrau braucht, die dann auch teilnimmt. Aber diese lebenszyklischen Rituale zum Beispiel, da ist es schon so, dass das Initiationsritual und das Ritual, was den jungen Mann einführt und dann berechtigt zum Veda-Lernen, da sind Frauen ausgeschlossen. Ja. Also Frauen sind in diesem ganzen religiösen System nicht gleichberechtigt. Priesterinnen gibt es schon gar nicht. Ja, und die Frauen haben aber trotzdem Rollen im Ritual, ja. Und was auch ist, Frauen sind, ja, der Mensch ist eh unrein nach diesen Texten und er muss auch immer verschiedene Riten, innerhalb der Rituale durchlaufen, aber Frauen sind noch unreiner als Männer. Das ist eigentlich wie heute im Hinduismus. Ja, eine menstruierende Frau ist unrein, Gebären bedingt Unreinheit. Ja, und genauso ist es eben in diesen alten Texten. Und da werden vielerlei Vorkehrungen dann getroffen, um dieses irgendwie zu reparieren. Ja, dass was passiert, wenn ein großes mehrtägiges Ritual aufgeführt wird und die Frau fängt währenddessen an zu menstruieren. Ja. Ist dann das Ritual verdorben, verunreinigt? Welche Vorkehrungen kann ich dann treffen? Also das ist so, dass Frauen da ja untergeordnet sind und nicht religiös gleichberechtigt sind. Aber so ganz extrem wird es erst in nachvedischen Texten dann dargestellt, ja, da geht es dann auch explizit in diesen nachvedischen Texten so eine Art Texte über Rechte, Sitten, Gebräuche, soziales Zusammenleben. Da wird explizit über Frauen dann geschrieben, ja, dass sie dem Mann unterzuordnen sind, dass man sie ständig überwachen muss, weil sie sonst den Mann betrügen würden und man nicht weiß, von wem die Kinder sind, sozusagen, die sie zur Welt bringen. Also sehr keine eigenständige Handlungsfähigkeit für Frauen. Aber das ist nachvedisch, ja, und setzt sich dann im klassischen Hinduismus letztendlich bis heute fort, teilweise. In den vedischen Texten, das ist halt, man kann da eben immer nur indirekt über die soziale Stellung von Frauen Infos bekommen, ja, aber das sagt ja schon einiges, ja, wenn sie eben unrein sind und es rituelle Probleme gibt wegen ihrer temporären Unreinheit. Aber es ist auch so, dass Frauen eben notwendig sind für die Rituale. Die Männer können das nicht alleine machen. Die Frau des Ritualveranstalters ist eine wichtige Person. Und man fragt sich dann oft, wieso müssen die dann mitmachen? Und das kommt auch daher, dass Unreinheit trotz allem auch mit Fruchtbarkeit assoziiert ist. Ganz oft. Also the auspiciousness of the impure haben es manche Ethnologen formuliert. Ja. Also das Unreine ist auch irgendwie auspiziös, induziert Fruchtbarkeit. Und Fruchtbarkeit ist ja immer ein ganz wichtiges Ritualthema. Das hatte ich bisher so nicht vergessen zu erwähnen. Und deshalb ist eben auch die Teilnahme und Anwesenheit von Frauen wichtig, Grundvoraussetzung, auch wenn dann die Gefahr von Verunreinigungen besteht und extra wieder Vorkehrungen getroffen werden müssen für die Frauen, Reinigungsriten. Zum Beispiel eine Sache ist, dass sie so einen speziellen Gürtel angebunden bekommt von ihrem Ehemann, ja, aus bestimmten Gras geflochten, der dann da dient zur Reinigung, aber auch viele andere Handlungen. Also Frauen sind nicht gleichberechtigt, auch wenn wir weibliche Rishis vereinzelt haben. Und Göttinnen gibt es auch im Rigveda, aber sie haben eine total untergeordnete Bedeutung im Vergleich zu männlichen Gottheiten. Die Göttin Ushas zum Beispiel gibt es, das ist so ein Paradebeispiel. Ushas ist die Göttin der Morgenröte, entsprechend der griechischen Eos. Und die wird immer beschrieben, ein paar Hymnen sind an sie gerichtet. Ich weiß nicht genau, 8 oder 10. Die wird dann immer beschrieben als eine sehr erotische junge Frau, die sich ganz aufreizend und lasziv präsentiert und darstellt, die zulässt, dass ihr die Männer zuschauen, wie sie sich entkleidet, um im Teich zu baden. Also so der männliche Blick auch als sehr schön beschriebene junge Frau. Das ist so typisch für die Hymnen an die Göttin Ushas, die Göttin der Morgenröte. Ja, das wird dann halt verglichen mit den Morgenröten, die morgens aufgehen, wie sich die schöne junge Frau erhebt und so weiter. Also ein sehr männlicher Blick. Und das ganze Ritualsystem, ich sage das auch immer, ist von Männern für Männern an männlichen Bedürfnissen orientiert. Frauen tauchen dann auf, wenn sie mit männlichen Bedürfnissen zu tun haben, so etwas krass ausgedrückt, ja. Weil auch Männer haben ja das Bedürfnis, sich fortzupflanzen. Nachkommenschaft, Fortpflanzung ist immer sehr wichtig.
Meine letzte Frage wäre, wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, sich mit den Veden näher zu beschäftigen, als es jetzt in einer Stunde Podcast möglich war. Was würden Sie sagen, wo, was für eine Ausgabe ist zu empfehlen oder was für ein Buch über diese Texte, was, wo fängt man an, wenn man noch keine Ahnung hat?
Ja, da gibt es von Michael Witzel und Toshifumi Goto deutsche Übersetzung. Also ich empfehle jetzt mal nur in erster Linie deutsche Lektüre, noch nicht englischsprachige. Übersetzung aus dem Rigveda, aus dem ältesten Text, aber es ist leider nicht vollständig. Und das ist erschienen im Verlag der Weltreligionen,
Ah
der
ja.
leider in 2 Jahren pleite gemacht hat. Aber das sind ganz gute Übersetzungen in Deutsch mit Anmerkungen, und es gibt auch eine ausführliche Einleitung, ja, wo dann nochmal ausführlich über die Texte gesprochen wird. Ja. Und dann gibt es natürlich auch eine vollständige englische Übersetzung neueren Datums von Stephanie Jameson, auch mit Anmerkungen und vollständig. Aber ja, wenn Sie nicht Englisch lesen, dann kann man vielleicht mal einen Witzel anfangen, die Hörer, ja. Ja, und manchmal nehme ich auch immer noch eine ältere deutsche Übersetzung, die ist von Karl Friedrich Geldner. Das ist auch eine vollständige Übersetzung des Rigveda auf Deutsch mit Anmerkungen, aber halt ja schon aus dem späten 19., frühen 20. Jahrhundert, also etwas älter. Ja, und das sollte man eigentlich in Bibliotheken finden oder in modernen Antiquariaten. Das, was ich jetzt genannt habe. Ja, es gibt natürlich jede Menge Literatur, aber das ist alles sehr ungeeignet, auch für den Einsteiger. Da tue ich mich wirklich immer schwer, was zu empfehlen. Was ich noch nennen kann, Brill's Encyclopedia of Hinduism. Viele Universitätsbibliotheken haben die Online-Version lizenziert, und dann können Sie kostenlos wenn Sie in eine UB Leihberechtigung haben, halt da auch darauf zugreifen. Zum Beispiel die UB Würzburg hat es auch lizenziert. Und da gibt es dann auch in dieser Enzyklopädie Artikel drin über die einzelnen vedischen Texte und Literaturschichten. Das ist eigentlich ganz gut geeignet für den Einsteiger, der noch gar keine Ahnung hat. Da wird auch weitere Literatur genannt, dann, wenn man tiefer einsteigen möchte. Ja, also es gibt wirklich sehr viel wissenschaftliche Literatur darüber. Was auch schön ist, aber das ist auch vergriffen von Paul Thieme, gibt es eine kleine Anthologie mit Gedichten aus dem Rigveda im Reclam Verlag, aber das ist vergriffen, aber in vielen Bibliotheken vorhanden. Ja. Aber was die anderen vedischen Texte angeht, das ist dann ein bisschen schwieriger, die Verhältnisse mit Übersetzungen, ja. Aber Rigveda, da sind wir, was Übersetzungen angeht, ganz gut aufgestellt. Und manches ist in den Sacred Books of the East übersetzt. Das sagt Ihnen vielleicht auch was, so eine ganz lange Reihe, die nicht nur indische religiöse Texte übersetzt. Da werden Brahmana-Texte dann zum Beispiel übersetzt, also diese erörternden Texte. Ja.
Alles klar. Und ja, wahrscheinlich vielen Dank, dass Sie mich so jetzt haben hier eintauchen lassen in die Welt der Veden. Das ist ja wirklich ein
Ja.
sehr komplexes Thema und ich bin aber trotzdem immer
Ich
erstaunt, wie
hoffe,
viel
es
man in
war
einer
nicht zu
Stunde
verwirrend. Ja,
ansprechen
ich
kann.
hoffe, es war nicht zu verwirrend. Ich habe so vieles nicht gesagt, was man hätte sagen müssen, aber dann wird es noch
Ja,
komplizierter.
gerne ein andermal noch vielleicht. Vielen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gerne.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.